Ja, hallo, da sind wir wieder bei unserem Wrestling-Podcast Mixed Tag Team. Gerhard und Helena reden wieder über WWE, was in letzter Zeit los war, Wrestlepalooza, das anstehende Crown Jewel und noch viel mehr.
Ja.
Herzlich willkommen, Helena.
Hi Gerhard, ich freue mich sehr, wir sind wieder da. Wir sind mit unserem Podcast wieder da, aber vor allem sind wir diesmal auch wieder mit einer Videoaufnahme. Also ihr könnt euch jetzt auch unsere Gesichter angucken, während wir die neuesten Entwicklungen bei WWE nachverfolgen.
Ja, also natürlich nur, wenn ihr das zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal anschaut, ja, als Podcast
Das ist schwierig.
ist es immer noch nicht so ganz, ja. Aber wer das möchte, kann sich uns auch ansehen. Und bald machen wir auch hier noch alles viel schöner in unserem Aufnahmestudio. Da hat nämlich meine Frau schon gesagt, das sei nicht so gut. Man müsste hier mehr von uns sehen können und so. Aber daran arbeiten wir. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Wrestling, Helena.
Yes.
Und da fangen wir mal an, gleich mit dem ein Thema Wrestlepalooza war jetzt vor gut einer Woche der erste PLE der WWE, der in den USA dann auch auf ESPN lief. Und WWE hat viel angekündigt und da ist aber die Frage, hat WWE das auch tatsächlich ja dann abgeliefert, was du da erwartet hast?
Ja, gleich schwere Frage am Anfang. Also ja, es war bestimmt eine richtig gute Card. Die Matches waren groß und das, was man, glaube ich, auch irgendwie so, keine Ahnung, auch auf so Großveranstaltungen sehen möchte. Also was man vielleicht bei WrestleMania oder beim SummerSlam noch mehr hätte irgendwie sehen wollen. Und dennoch fand ich es jetzt gar nicht so super spannend irgendwie. Also die Matches waren natürlich irgendwie qualitativ sehr hochwertig. Aber ich fand es zum Beispiel relativ wenig Überraschungen und ich war jetzt, also es hat jetzt auch nicht so den allzu bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, diese Veranstaltung.
Ja, das war auch mein Eindruck. Es plätscherte so ein bisschen alles vor sich hin und ja, es
Genau.
war irgendwie alles so ein bisschen harmlos oder so und irgendwann war es vorbei.
Ja, es gab auch keine großen Twists oder so und es war auch, also es war nettes, schönes Wrestling, ja, habe ich schon auch also, streckenweise nett anzugucken gewesen, aber also ja, aber war jetzt auch nicht, dass ich jetzt da jetzt noch die letzte Woche irgendwie wesentlich drüber nachgedacht hätte oder so.
Auch nicht über Einzelmatches, auch nicht über Brock Lesnar und John
Da
Cena.
darüber habe ich erst recht nicht nachdenken wollen. Also, ja, mich hat das nicht abgeholt, dieses Match. Also mich hat die Geschichte, wir haben schon drüber gesprochen. Brock Lesnar, finde ich, hätte ruhig auch draußen bleiben können und mich hat auch dieses Match jetzt nicht umgehauen, um ehrlich zu sein. Also, anders als Brock Lesnar John Cena umgehauen hat, aber ich fand es jetzt, also hätte ich jetzt darauf verzichten können. Aber es ist vor allem eher so eine, ist vor allem so eine Überzeugungssache. Das Match selbst war schon okay. Und dass John Cena jetzt nicht als der Hero, der unbesiegbar ist für den Rest jetzt seiner nur noch kurzen Karriere, das finde ich jetzt an sich ganz gut. Dass es halt nicht mehr ganz nur so Yay Abschiedstour ist, sondern tatsächlich auch noch so ein bisschen Geschichte jetzt dabei. Aber hätte man halt auch mit jemand anderen als Brock Lesnar aus meiner Sicht machen können.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich denke auch, wenn man jetzt hier Cena gegen Lesnar nochmal macht und Cena ist am Ende des Jahres weg und mit Brock Lesnar hat man noch Pläne, ja, dann muss man auch in die Richtung gehen. Aber hat mich auch gewundert, ja, also gerade dann auch mit John Cena und seinem Einmarsch da mit den ganzen Mini-Cena-Kindern da. Und dann. Ja, und dann wurde er einfach 10 Minuten lang verprügelt. Und das, ja, das fand ich so ein bisschen, das passte nicht zusammen.
Ja.
Mein Eindruck war auch so ein bisschen, dass sie sich da, ja, also nicht vom Ende gedacht haben, sondern beim SummerSlam dachte man sich, oh, jetzt machen wir hier, was wäre jetzt hier irgendwie noch so ein großer Moment zum Abschluss? Da haben wir gesagt, ah ja, dann hier Brock Lesnar attackiert halt am Ende. Ach, wer ist denn am Ende da? Ja, entweder Cody oder Cena, naja, Cody vielleicht nicht, also dann Cena. Und jetzt muss man irgendwie ein Match machen und ja. Also ich glaube auch, das hätte, also so eine relativ harte Niederlage von Cena hätte man auch irgendwie gegen Bron Breakker oder so machen können oder irgendjemand anders, der es noch nicht hatte. was ja auch fünfmal überall erzählt wurde, sowohl im deutschen wie auch im englischen Kommentar. Brock Lesnar hat John Cena schon mehrfach besiegt, teilweise sogar noch deutlicher.
Ja.
Und ja, also niemand wird, wenn man an Brock Lesnar denkt, wie er da John Cena bei Wrestle the Loser besiegt hat. Ja, fand ich auch. Da hätte man mehr draus machen können.
Ja, und in der Tat, man hätte ja das auch nutzen können, um voll jemanden aufzubauen. Also ebenso Bron Breakker-mäßig. Also wir sind ja bisher eher davon ausgegangen, dass John Cena jetzt so seine goldene Abschiedstour macht und da jetzt einmal alles einfach durchgewinnt. Und dann hatten wir uns überlegt, wer könnte da jetzt überhaupt noch als Gegner in Frage kommen, den man jetzt mit so einer Niederlage gegen John Cena jetzt irgendwie auch erstmal bremsen würde. Aber wenn das Gegenteil jetzt der Fall ist und man tatsächlich sagt, okay, John Cena kann jetzt auch noch saftige Niederlagen auf seiner Abschiedstour hinnehmen, dann doch lieber jemand, dem es auch nützt in der weiteren Geschichte und der damit irgendwie einen Boost bekommt. Und das, ich meine, so ein Sieg gegen John Cena ist ein Riesenboost für so jemanden wie zum Beispiel Bron Breakker. Und da finde ich auch also total verlorene Geschichte, aber also liegt halt, glaube ich, daran, dass sie offenbar mit Brock Lesnar tatsächlich noch was vorhaben, was auch ja in die Richtung geht, dass jetzt Paul Heyman da wieder so ein bisschen eingebunden wird in die Geschichte und damit kommt Brock Lesnar auch, sagen wir mal, so in die Rest WWE-Welt so ein bisschen mit rein und ist nicht ganz nur so auf seiner Stippvisite auf der Abschiedstour von John Cena dabei. Gefällt mir jetzt nicht die Entwicklung, aber ich glaube halt in die Richtung geht's. Also Brock Lesnar ist offenbar jetzt da, um länger noch da zu sein. Und dafür, ja, bräuchte es vielleicht sogar so eine Weiterentwicklung oder irgendwie jetzt nicht, dass der einfach jetzt untergeht und sagt, ich bin jetzt wieder da untergegangen, gehe ich wieder.
Ja.
Aber hätte ich mir lieber jemanden gewünscht, den wir jetzt die letzten Monate schon aufgebaut haben und der jetzt so einen Boost nochmal hätte vertragen können und der irgendwie für die Zukunft halt irgendwie wichtig gewesen wäre.
Ja, bei John Cena ist jetzt so wieder der nächste Zickzack-Richtungswechsel. Jetzt darf er antreten gegen AJ Styles
Ja, das kam ja out of nowhere
bei
für mich.
Crown Jewel. Ja, das war auch ich weiß, du bist, glaube ich, nicht mehr bei Twitter, aber das Match ist ja bei Twitter entstanden. Nämlich John Cena hat gepostet, ja, hier, so Fans, was würdet ihr vom Match gegen AJ Styles halten? Und dann hat AJ Styles das, wie sagt man, retweetet und hat quote-tweetet und gesagt, ja, ich wäre dabei. Und dann hat Triple H getweetet, ja, und jetzt haben wir das Match gemacht.
Super.
Und also da ist ja schon die Frage, die sich da jetzt stellt, wo nicht so ganz klar ist, wessen Idee das eigentlich war. Ja, und ob John Cena nicht gesagt hat, so, ich nehme die Dinge jetzt hier selber in die Hand, und nachdem er nicht so, vielleicht auch nicht so ganz zufrieden ist mit seinem Booking wie bisher, weil, also das war letzten Dienstag dann, also am Tag nach Raw, und bei Raw war ja noch AJ Styles. Mit Dragon Lee zusammen wollten sie ein Match gegen Los Americanos.
Ja,
Und
stimmt.
das ist ja eigentlich nicht so die Sache, die man so macht, bevor man ja jetzt am Tag danach das Match gegen John Cena macht. Also da hätte man ja also eher vielleicht erwartet, dass man dann AJ Styles wenigstens doch irgendwie ein Match macht und da gewinnt, ja, gegen irgendjemand Vernünftigen. Und alles ein bisschen merkwürdig.
Ja, fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Also ich meine, ich kenne so die Vorgeschichte mit AJ Styles und John Cena nicht, aber für mich kam das so komplett out of nowhere. Ich habe eben auf Twitter das nicht verfolgt. Ich habe einfach nur dann die Promo gesehen und dachte mir, was? Wie so AJ Styles auf einmal? Vor allem, weil er ja in diese Intercontinental-Geschichte noch ziemlich eingewoben war und jetzt so ein bisschen in die Tag Team Division noch reingegangen ist. Also das war ja auf einer ganz anderen Ebene, hat er sich jetzt die letzte Zeit bewegt. Also für mich passt es schon. Also AJ Styles finde ich also schon für gut, wenn der sich jetzt nicht mehr um diese Intercontinental-Geschichten kümmert. Das hatten wir auch schon besprochen in den letzten Podcast-Folgen. Ich fand das jetzt so ein bisschen ermüdend mittlerweile. Und deshalb ist es für AJ Styles bestimmt gut, wenn der nochmal eine neue Geschichte bekommt. Und für John Cena ist es, glaube ich, ein okay guter Gegner. Und ist bestimmt ein gutes Match, was dabei rauskommt. Aber ich hätte da jetzt noch ein bisschen, also ich brauche immer so ein bisschen mehr Vorgeschichte, um mich da in diese Matches dann auch reindenken zu können und mitfiebern zu können und so. Das war jetzt, ist halt jetzt sehr ausgefallen.
Ja, und also mehr Story wird da auch nicht mehr kommen, weil die WWE hat ja fast alle Appearances von John Cena aufgebraucht. Ja, ihr habt halt auch keine geplant zwischen Wrestlepalooza und Crown Jewel. Und dann hat er noch zwei Raws zwischen Crown Jewel und Survivor Series und dann auch keine mehr zwischen Survivor Series und seinem letzten Match bei Saturday Night's Main Event. Dann, also ist auch die Frage, ja, ob das jetzt so klug geplant war von WWE. Man wusste ja von Anfang an, ja, es gibt irgendwie 36 Auftritte von ihm und 13 davon sind bei irgendwelchen Großveranstaltungen, also dann auch mit den richtigen Matches bei, also 10 PLEs und dreimal Saturday Night's Main Event. Ja, und dann hätte man sich ja eigentlich ausrechnen können, ja, wie viele man dann macht und ja, also man hat dann hätte halt also rechnerisch etwas weniger als zwei Auftritte pro großen Match gehabt und teilweise hat er dann halt vier oder drei gemacht und jetzt hat man am Ende keine mehr übrig. Also es scheint mir auch so, als hätte man da also, ja, nicht vom 1. Januar an geplant.
Okay. Gut, den Eindruck, ich glaube, der ist schon richtig. Wir haben das ganze Jahr eigentlich schon durchgekommen, dass es keine durchchoreografierte von A bis Z Darstellung jetzt irgendwie von dieser John Cena Abschiedstour gab. Und die halt auch nicht durchgezogen wurde dann. Also immer wieder, wenn sie sich ein bisschen formiert hat, dann ist sie irgendwie wieder über Haufen geworfen worden. Teilweise ja auch richtig. Also auch darüber haben wir schon gesprochen, über diese Korrektur auf dem Weg von John Cenas Abschiedstour. Aber jetzt, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob geplant gewesen wäre, dass man diese Brock Lesnar-Geschichte noch ein bisschen weiter spinnt mit John Cena. Also so hätte ich das nämlich jetzt eigentlich gedacht nach Wrestlepalooza. Weil vielleicht passiert es ja auch irgendwie dann nochmal Richtung Survivor Series. Da würde es ja theoretisch auch reinpassen. Und dann ist jetzt AJ Styles so ein kleines Intermezzo. Aber das ist jetzt so, also völlig einfach irgendwie eine neue Geschichte. Und John Cena hat gerade eine krachende Niederlage erlebt und nimmt das jetzt einfach so hin und sagt jetzt einfach so, ja, blöd gelaufen jetzt, mache ich jetzt AJ Styles. Wird vielleicht besser. Also finde ich auch ein bisschen merkwürdig, auch aus so einer John Cena-Motivation heraus.
Ja, das ist auch ein Problem mit so den Leuten, die nur wenige Auftritte in ihren Verträgen haben. Gerade wenn dann halt zwei gegeneinander antreten, wie jetzt Brock Lesnar und John Cena, dann am Tag danach bei Raw und ja, also sind halt beide nicht mehr da. Und stellt sich dann im Rückblick halt auch immer die Frage, ja, also wie wichtig war das Match eigentlich, wenn. Ja, Brock Lesnar ist jetzt nicht da und sagt, haha, ich habe gewonnen und John Cena sagt nicht, ich habe verloren. Was bedeutet das für mich? Sondern ja, sind halt alle wieder zu Hause und ja, hätte jetzt auch nichts geändert.
Ja, genau. Obwohl das eben so ein, also eine krachende Niederlage war. Es war halt nicht mal, dass man sagt, ja, es war ein gutes Match und am Ende hat halt so knapp der Bessere gewonnen oder so, sondern es war halt schon im Boden gestampft. Und dann würde man von, finde ich, so ein John Cena irgendwie erwarten, dass er darauf reagiert. Also jetzt vielleicht nicht mit so einem Rachefeldzug oder sowas, aber dass er irgendwie ja dazu was sagt, dass er jetzt gerade diese Niederlage erlebt hat. Und auch, dass Brock Lesnar eben irgendwie was dazu sagt, dass er jetzt hier gerade zurückgekommen ist mit so einem Paukenschlag. Also, merkwürdig alles.
Ja, ist mir auch beim weiteren Wrestlepalooza-Match dann aufgefallen, nämlich unser Mixed-Tag-Team-Match da zwischen CM Punk und AJ Lee ja, auf der einen Seite und Becky Lynch und, na, wie heißt der andere noch?
Seth
Seth
Rollins.
Rollins. Seth Rollins. Seth Rollins und Becky Lynch.
Revolutionary.
Der Revolutionary, ja, der mit der Vision.
Genau.
Der vielleicht mal zum Arzt gehen sollte, deswegen. Um mal Helmut Schmidt zu zitieren. Also, das auch, und ich habe mich schon mehrfach beklagt, ja, dass zu wenig Zeit ist zwischen den PLEs.
Ja.
Und das hat man da halt auch wieder gemerkt. Also, war es verständlich, der Abstand zwischen Wrestlepalooza und Crown Jewel sind nur 3 Wochen. Und Da muss man dann was machen. Aber war halt dann bei Raw auch nach WrestlePalooza da. Also CM Punk und AJ Lee hatten ja gewonnen. Aber das ist gar nicht mehr aufgetaucht. Also Punk und AJ waren auch gar nicht bei Raw. Also waren gar nicht vor der Kamera. Und Seth Rollins hat sich halt voll um Cody Rhodes gekümmert und mit dem diskutiert und halt über ihr neues Match. Ja, aber also da war bei Raw auch kein Unterschied dazu zu sehen, wenn das Match am Tag vorher irgendwie anders ausgegangen wäre. Und weil, ja, sie halt auch, weil es halt auch, also zum einen nur sehr wenig Zeit ist und zum anderen, halt auch dieses dann Champion gegen Champion Match um diesen ganz großen Crown Jewel Gürtel, den tollen Ring, den es da auch noch gibt, den man behalten darf. Der Gürtel bleibt ja in Saudi-Arabien, in so einem Museum, wo man sich das angucken kann. Ja, aber dann ist halt auch die Frage, ja, was war jetzt eigentlich der Unterschied? Welchen Unterschied hat es gemacht, wer da gewonnen hat?
Ja, ich sehe ein bisschen mehr Licht auf der Frauenseite. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt schon offiziell ist, dass AJ Lee gegen Becky Lynch um den Women's was Intercontinental kämpft. Genau. Also das ist ja eine Fortführung dieses Match wenigstens. Also da kommt es ja jetzt nicht so komplett aus dem Nichts und das macht auch, glaube ich, nach diesem Match schon Sinn. Und bei den Männern, ich meine, das ist halt ein bisschen auch eine andere Situation, weil da diese Geschichte einfach schon so irrsinnig lange geht mit CM Punk und Seth Rollins. Und es ist insofern, finde ich, das auch sozusagen verzeihbar, weil das bestimmt auch, also das ist so eine Geschichte, die kann auch immer wieder mal aufkommen. Also weißt du, das ist jetzt okay, wenn Seth Rollins so eine Pause quasi jetzt davon macht und sich jetzt gerade Cody Rhodes wieder zuwendet. Und wenn danach CM Punk wieder ein Thema wird, dann ist das auch irgendwie authentisch, weil das eben eine Dauerrivalität ist. Aber ich stimme mir natürlich zu, dass das jetzt einfach irgendwie alles sehr knapp war und dass es vielleicht noch eine so Nachklapp-Raw-Folge gebraucht hätte, in dem man irgendwie sozusagen diese Niederlage thematisiert. Und dann, keine Ahnung, hätte ja Cody Rhodes kommen können und sagen können, so ja, aber hier ist jetzt der wahre Gegner. Aber also ich sehe das ein bisschen positiver, weil ich denke, wie gesagt, auf der Frauenseite machen wir was draus und auf der Männerseite ist das eben keine Story, die jetzt einfach so verschwindet, sondern die kann immer wieder kontinuierlich auch wieder hochschwappen und ist dann auch okay. Aber wie fandest du eigentlich das Match?
Das Match, ja. Also ich fand es ganz gut, aber ich glaube, es hat halt gezeigt, dass diese Intergender-Matches so eine, ja, so ein gewisses Ceiling haben, über das man nicht drüber kommt. Weil, ja, es kann halt nicht so dynamisch sein, wie in so einem Tag-Team-Match, weil da alle vier miteinander interagieren können, sondern ja, man muss sich halt immer irgendwie von Frau gegen Frau Spot zu Mann gegen Mann Spot hangeln und ab und zu darf dann die Frau noch den Mann schlagen. Ja, und dann vielleicht einmal darf der Mann auch ein bisschen die Frau schlagen, aber nur wie die Frau vorher wirklich und so. Ja, und also das, ja, also so ist es ja, wie das da macht. Und ja, das ist halt. Ja, also das ist halt, man braucht halt immer irgendwie noch immer noch so Trippelschritte dazwischen, um irgendwie wieder von einer von einem zum anderen zu kommen. Sonst fand ich das sehr gut, also ATD dafür, dass sie 10 Jahre nicht mehr im Ring stand, sah auch noch gut aus, also wrestlerisch auch und auch sonst sieht sie ja nicht so wirklich 10 Jahre gealtert aus und Brustmuskeln sind auch immer noch beeindruckend auf jeden Fall. Und ja, das funktioniert, aber ja, ich glaube, mehr geht halt nicht. Ja. Es ist gewisse Abstriche muss man da machen bei so einem Mixed Tag Team Match, eben weil halt nicht alles so ineinander laufen kann.
Ja, also ich finde, die haben schon sehr viel Gutes dabei rausgeholt aus dieser Matchart. Und ich finde, man hätte aber, beziehungsweise WWE könnte insgesamt sein Repertoire an so eben Mixed Tag Team Aktionen auch noch ein bisschen aufbauen. Also ich erinnere mich noch an Es gab doch mal dieses, was so ein, es war so 3 gegen 3 mit AJ Styles und den Kabuki Warriors, in dem AJ Styles dann irgendwie Kairi Sane einmal quasi so quer über den Ring geschossen hat, weil sie halt einfach also klein und wendig ist und er halt so ein Muskelpaket. Und das ist so eine Kombination, die man ja sonst nicht so sehr hat. Und solche Sachen sind dann cool, weil sie das aufgreifen, was irgendwie auch der Vorteil von so einem Mixed Tag Team eben ist, weil Frauen und Männer jeweils unterschiedliche Stärken mit in den Ring bringen und Gerhard lacht. Nein, aber also auch sozusagen, wie WWE das verkauft, diese High-Flying-Momente gegen diese Muskelpaket-Momente. Und das könnte man, finde ich, noch mehr machen und hat aber, glaube ich, einfach nicht so eine Tradition auch in WWE. Und deshalb gibt es diese Moves nicht so wahnsinnig etabliert. Und dann fand ich es an manchen Strecken auch eben ein bisschen langatmig, weil es, wie du sagst, es braucht dann nochmal so Aufbauphasen, bis sich irgendwie wieder was sozusagen etablieren kann, was wie es in diesem Match weitergeht. Und übrigens, also das ist jetzt vielleicht so ein Critical Take, aber ich finde das nicht so gut gelöst, wie das ist in diesem, die Männer dürfen die Frauen nicht schlagen und die Frauen aber die Männer so ein bisschen. Also ich finde diese Regelung nicht so gut, weil eigentlich ist es ja ein Sport. Und es ist ja eigentlich, es geht ja nicht darum, dass da irgendwie der eine Typ Gewalt gegen den anderen Typ oder eben der eine Mann Gewalt gegen die Frau irgendwie anwendet, sondern es ist ja ein Sport. Und wir stellen ja auch, weiß ich nicht, Bronson Reed gegen Akira Tozawa in den Ring und sagen, so ist jetzt ein faires Match, weil der eine ist halt wendiger als der andere oder so. Und das könnte man, wenn man die Frauen als ernsthafte Sportlerinnen begreifen würde, könnte man das halt auch so sehen. Und auch sagen, die Frauen bringen eigene Qualitäten mit, die halt auch so ein CM Punk oder so ein Seth Rollins dann halt auch besiegen kann. Und wenn das gegeben wäre, dass man sagt, die sind eigentlich sportlich halt auf einer Ebene, dann wär auch das ganze Thema mit, er erhebt seine Hand nicht gegen eine Frau, finde ich nicht so dramatisch. Aber ich glaube, daran scheitert es halt, dass es eigentlich nicht so ist, dass man denkt, Frauen könnten die Männer auch besiegen.
Ja, Frauen können ja halt auch die Männer in allen Sportarten nicht besiegen.
Ja, aber im Wrestling halt schon. Also Wrestling ist halt die eine Sportart, in der du es halt machen könntest.
Ja, aber also, es fällt ja schon auf, ja, also klar, aber auch halt die Männer sind halt auch stärker im Wrestling als die gleich großen Frauen.
Ja, aber es ist ja, wie gesagt, uns wird ja verkauft, dass Stärke nicht alles ist im Wrestling. Also weißt du das, sondern es geht um Technik, es geht gerade auch bei den Frauen, geht es eben, da ja auch so Nia Jax gegen, weiß ich nicht, Zelina Vega oder so. Das ist da auch kein, das ist von der Stärke her oder vom Gewicht oder vom Standing so, ist es ja keine vergleichbare Situation. Aber wir sagen, also Wrestling sagt uns, es geht trotzdem, weil Zelina Vega ist einfach so eine Technikerin und so eine Highflyerin und mit genügend Grips schafft die das schon, die Nia Jax da über die Ringseile zu wuchten oder so. Das ist ja das, was Wrestling uns erzählt. Und das könnte man ja dann problemlos auch mit Männern machen, aber damit müsste man halt sagen, dass auch die Männer besiegbar sind von so kleinen, schmächtigen Frauen.
Ja.
Also.
Ja, ich glaube nicht, dass das so gut funktionieren würde.
Ich glaube das schon. Wenn man es wollen würde, würde das gehen. Bei Wrestling würde es gehen. Im Sprinten vielleicht nicht, aber bei Wrestling würde es gehen.
Nee, ich glaube, die Männer sind da halt einfach, also körperlich in allem besser als die Frauen.
Nein, nicht, sie sind nicht in allem besser als die Frauen. Sie sind nicht so beweglich.
Doch.
Nein, sie sind nicht so beweglich. Sie sind nicht so flink. Sie haben andere Techniken,
Nee,
aber nicht bessere Techniken.
doch, sie sind schneller, sie sind besser, sie können höher springen, sie können stärker schlagen, sie können weiter springen.
Das sind alles aber jetzt nicht Sachen, wo du sagen musst, das sind die Qualitäten, die man als Wrestler haben muss, sondern es ist die Ringdynamik, die darüber entscheidet.
Ja, sie machen auch alle Moves besser.
Nein.
Doch.
Nein, also ich habe noch nie einen Mann gesehen, der einen guten Prettiest Moonsault hingelegt hätte.
Ja, weil das so ein Frauenmove ist.
Ja, eben, das ist ja genau mein Punkt. Der
Ja.
Frauenmove ist aber kein schlechterer Move. Das ist halt ein besonderer Move.
Ja, aber das liegt ja nicht daran, dass die Männer das nicht können.
Naja, aber halt nicht so gut. Deshalb
Doch.
ist es ein Frauenmove.
Ja, glaubst du, AJ Styles kann jetzt kein prettiest Moonsault ever machen?
Nicht so gut wie Tiffany Stratton.
Ja, da glaube ich jetzt nicht.
Das glaube ich aber richtig schon. Okay, wir gleiten den Grundsatzdebatten ab.
Ja. Also ich verstehe das schon. Außerdem, ja, keine Ahnung. Das ist halt so. Gewalt gegen Frauen ist halt mehr stigmatisiert als Gewalt gegen Männer.
Ja, aber es ist ja eine Gewalt, es ist ja ein Sport. Es ist ja eine sportliche Leistung.
Ja, gut.
Also wie gesagt, also wir stellen ja auch Bronson Reed gegen Akira Tozawa in den Ring und dann schlägt Bronson Reed Akira Tozawa und dann sagen wir auch nicht, oh, das ist aber jetzt ein gewaltvoller Akt gewesen.
Na, das sagen wir, machen wir schon. Und stell mal, also, hast du hier jetzt bei SmackDown gesehen, wie als Nia Jax da hier die andere, ich bin so schlecht mit Namen.
Tiffany Stratton
Naja,
oder
nicht
Jade Cargill?
Jade Cargill, als sie da Jade Cargill so in die Ringtreppe geschmissen hat.
Ja.
Und Jade Cargill, also die ist ja wirklich da, der halt den
Wirklich
Kopf
verletzt ist.
aufgeplatzt.
Ja.
Ich stelle mir vor, das hätte ein Mann gemacht. Dann wäre da wäre aber die Hölle los gewesen. Also gut, jetzt vielleicht auch nicht mehr, ja, weil man sagt, hier mehr so neue Männlichkeit und so, und man darf auch wieder Frauen schlagen. Aber, also ich verstehe schon, warum WWE das, ja, das macht.
Gemeldet. Ja.
Also, weil Wrestling hat ja auch einen schlechten Ruf.
Ja, ich verstehe das schon. Also ich verstehe das schon auch. Und so wie es jetzt angelegt ist, sehe ich das auch, ist mir das auch lieber. Aber ich glaube, es kommt eigentlich daher, dass die Frauen eben nicht als gleichwertige Sportlerinnen betrachtet werden, sondern in so einer Konstellation trotzdem immer als die Schwächeren, gegen die man die Hand nicht erheben darf. Und das,
Ja.
finde ich, könnte man bei Wrestling anders machen. Weil bei Wrestling ist das nicht entscheidend.
Ich weiß nicht. Dafür ist die Welt doch noch zu sehr traditionell.
Ja, das kann sein.
Aber ich,
Immer.
vielleicht irgendwann in der Zukunft, Elena, werden deine Träume wahr und man darf auch Frauen klagen.
Ja, das war nicht die Moral von der Geschichte.
Zumindest im Wrestling-Ring.
So, ja, kommen wir zurück zum Wrestling.
Kommen wir zurück zum Wrestling. Ja, was hatten wir noch hier? Ja, wir hatten noch unser Frauenmatch da. Io Sky gegen Jacqueline
Ja,
Vaquer. Nee,
Stephanie.
Stephanie Vaquer.
Ja, das hat wirklich
Ja,
schlecht mit Namen.
Stephanie Vaquer, genau. Stephanie Vaquer hat gewonnen, ist World Champion und darf jetzt antreten gegen Tiffany Stratton bei Crown Jewel. Das passt mir übrigens auch nicht.
Ja.
Weil, wir haben nämlich, also was mir daran nicht passt, ist, ich habe das Gefühl, ja, bei Crown Jewel wird es wohl zwei Frauenmatches geben. Das eine ist Stephanie Vaquer gegen Tiffany Stratton. Und das andere ist Io Sky und Rhea Ripley gegen die Kabuki Warriors, Asuka und Kairi Sane. Und welches Match davon ist das größere?
Asuka und Kairi Sane, Rhea Ripley und Io Sky natürlich.
Genau. Ja.
Ja.
Und also, die hatten jetzt das Match bei WrestlePalooza.
Ja.
Ja, und Io Sky hat verloren. Ja. Und ja, sozusagen zur Strafe muss sie jetzt das wichtigere Match mitbreiten und Stephanie Vaquer hat gewonnen und als Belohnung kriegt sie jetzt das nicht so entscheidende Match gegen Tiffany Stratton.
Ja.
Da finde ich auch, ich finde ja, also wenn man gewinnt, muss sich das auch irgendwie,
Lohnen.
sollte sich das lohnen. Und jetzt, also formal ist es vielleicht das größere Match,
Ja, genau.
aber Io darf wieder mit Rhea.
Genau, aber das ist nämlich halt das Problem. Also formal ist es ja das größere Match. Das ist halt Champion gegen Champion, aber das Problem ist, dass die falschen Frauen Champions sind, weil also in der Hierarchie halt nicht die, also es sind nicht die Besten, also nicht die, die uns auch als Beste verkauft werden und die auch objektiv sind. Also alle wissen, dass Io Sky und Rhea Ripley die Besten sind. Ne? Und auch so eine Asuka gehört halt auch zu den Besten und hätte da auch eine Berechtigung, irgendwie mitzulaufen bei den tatsächlichen Titelträgerinnen. Und dadurch sind einfach, also gut, und Kairi Sane ist dabei, aber dafür sind einfach drei Frauen, die zu den Besten gehören und die Besten sind, halt in einem anderen Match, weil sie nicht Titelträgerinnen sind. Und das ist ja das originäre Problem, was ich daran total sehe. Weil ich gönne es Stephanie Vaquer schon, ja. Also freut mich für sie. Das ist, ich finde die gut. Ich finde die nett. So, ich finde das gut mit La Primera. Und dass jetzt mal hier eine Chilenin hier die Titelträgerin ist und dass die jetzt so ein Run von NXT in den Hauptkader und dann direkt Champion, das ist ja schön, also freut mich. Aber alle wissen, es müsste Rhea sein. Das ist ja das Problem. Alle wissen, es müsste eigentlich Rhea sein. Und wenn es nicht Rhea sein müsste, dann müsste es halt Io sein. Und da die beiden es nicht sind, ist halt Stephanie also maximal die Nummer 3. Also eher noch drunter eigentlich. Und deshalb ist das Match halt auch so schwächer. Und Tiffy ist auch nicht mehr so der super starke Champion, den wir irgendwie schon gesehen haben. Also auch da, das müsste eigentlich Jade Cargill sein.
Ja.
Also zumindest nach den letzten Monaten, die wir gesehen haben, bis zum SummerSlam war die Niederlage, oder? Nee,
Ja.
SummerSlam, bis zum SummerSlam. Und gut, also nach dem SummerSlam hat Jade Cargill irgendwie ja auch, ist auch gefallen, der Stern ist wieder gefallen, aber eigentlich ist halt Tiffany Stratton jetzt auch nicht diejenige, wo man sagt, boah, ja, die hat es aber halt auch richtig gut gemacht und die ist halt jetzt auch ganz on top of the division und es läuft gerade mega für sie. Und deshalb ist sie auch kein besonders starker Champion und auch nicht so unangefochten die Nummer 1, die es so gibt bei den Frauen. Und deshalb ist das ein schwaches Match, weil eigentlich die Titelträgerinnen nicht die richtigen sind. Weil es müsste Rhea sein, wie ich ungefähr seit 12 Monaten sage, dass es eigentlich Rhea sein müsste. Und dass dieses Match jetzt in Perth, also war das ist ein bisschen predicted, dass Rhea so ein anderes Match bekommt. Aber du hattest ja auch gesagt, es wird gegen Io sein und dann wird es das erste Mal sein, dass ihr Match gegen Io Sky gewinnt, beziehungsweise auch nicht. Also weshalb das die Frage ist. So ist jetzt nicht. Und ich finde jetzt auch die Geschichte mit den Kabuki Warriors finde ich auch nicht verkehrt. Also ich kann jetzt gar nicht so konkret sagen, dass die Matches, wie sie jetzt dastehen, dass ich da irgendwo das jetzt Storytelling-mäßig anders gemacht hätte, weil ich das mit den Kabuki Warriors, ich finde das schon okay, ja, ich finde das schon mit Asuka, finde ich das ganz gut, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, ich finde das gut, dass Asuka diesen Face-Turn, den Io Sky irgendwann letztes Jahr gemacht hat, den niemand mitgekriegt hat, dass Asuka nicht da war und den einfach nicht mitgemacht hat, sondern Asuka halt einfach immer noch der Heel ist und das hat jetzt so eine Zeit lang geknirscht und jetzt ist halt explodiert. So, gutes Storytelling bin ich dabei, ist schön aufgebaut, passt alles, passt auch mit Rhea, passt auch mit Io, passt auch mit Asuka, wird ein super Match, ja. Aber die Grundkonstellation ist halt einfach die falsche, weil die Titelträgerinnen die falschen sind.
Ja, finde ich auch.
Okay, gut.
Das, also das ist halt so ein bisschen komisch, wenn man, ja, also wenn man da so diese Crown Jewel Matches hat, dann sollte man da auch darauf achten, dass da auch da stärkere Leute da gerade Champion sind.
Ja, genau. Naja, also finde ich irgendwie bedauerlich. Und ich weiß auch nicht, wie es da jetzt weitergehen soll. Also ich glaube ja irgendwie nicht mehr so richtig dran, dass Rhea sich irgendwann diesen Titel jetzt nochmal holt. Aber eigentlich müsste es passieren. Und es müsste eigentlich auch passieren, dass Rhea dann jetzt mal gegen Io ihr erstes Match gewinnt. Das halt dann so die Fehde des Jahres, Rhea gegen Io das ganze Jahr. Was eigentlich beeindruckend ist, weil das ja Babyface gegen Babyface ist und man das eigentlich normalerweise nicht so wahnsinnig lange als Rivalität irgendwie aufrechterhalten kann. Aber das liegt halt an der Qualität dieser beiden Wrestlerinnen, dass das funktioniert und dass es das vielleicht auch noch weiter funktioniert. Aber mit Stephanie weiß ich nicht, ob da jetzt nochmal eine große Fehde gegen irgendeine Heel-Frau kommt. Und wenn ja, gegen wen eigentlich? Gegen Asuka dann? Weiß ich nicht. Was machen wir jetzt mit Tiffany? Also, ich meine, sie hat jetzt wieder Naya, sie hat jetzt wieder Jade abgeräumt. Also, wer ist denn da jetzt eigentlich noch?
Ja, ich habe gelesen, das war jetzt ihre fünfte Titelverteidigung gegen Nia Jax. Also, sie hat schon, also nachdem sie den Titel von ihr ja schon gewonnen hat,
Ja.
vor, keine Ahnung.
Habt ihr mir,
Ja,
naja, Dreivierteljahr.
ein Dreivierteljahr.
Ja. Ja, also ja, und dafür ist aber das gar nicht so als Rivalität irgendwie angelegt. Zwar fünf Titelverteidigungen, aber ohne dass ich das Gefühl habe, Tiffy und Naya, das ist der schwelende Konflikt. Weißt du,
Ja,
was ich meine? Das
naja,
ist.
ist halt immer noch sauer, dass
Ja.
Tiffany den Gürtel eingelöst hat und möchte jetzt ihr sechstes Rematch haben.
Ja, aber Naya ist dann auch einfach immer plötzlich irgendwann da. Also es ist immer, eines Abends wird ein Titelmatch angekündigt und es ist dann Tiffy gegen Naya wieder. Und es ist nicht, dass die beiden sich jetzt irgendwie mal so Showdowns im Ring oder sowas liefern würden oder dass die beiden Hintergrund-Beef hätten oder dass man da irgendwie halt so einen schwelenden Konflikt irgendwie hätte, wie es jetzt zum Beispiel bei so Seth Rollins oder CM Punk ist. Oder meinetwegen auch bei eben Rhea und Io, die ja beide Babyface sind, aber was auch so schwelendes. Und das ist bei Naya und Tiffy aber gar nicht. Und trotzdem sind die dauernd irgendwie im Match gegeneinander. Deshalb weiß ich nicht, wie es da weitergehen soll, ob jetzt Naya irgendwann sich den Titel von Tiffy wiederholt oder nicht. Könnte ich mir jetzt vorstellen, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wer sonst. Aber an sich ist das jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das interessiert mich jetzt auch voll, wie es da weitergeht. Und ich bin fieber mit und gucken, was mit Tiffany's Threaten jetzt passiert. Also da bin ich halt irgendwie gar nicht invested. Und das war sehr schade für diese beiden Titel.
Ja, also ich glaube mit noch ja, den Titel nochmal jetzt gewinnt. Also.
Aber wer sonst? Also wer ist denn jetzt die neue Rivalität von Tiffany's Threaten nach Stephanie Vaquer?
Schon irgendjemand hier anfinden?
Naja.
Irgendjemand von. Ja. Naja, ist natürlich auch eine berechtigte Frage. Also ist auch. Also das Ungleichgewicht ist halt schon jetzt. Also sehr spürbar bei den Frauen, ne, zwischen Raw und SmackDown.
Ja. Ja, genau. Und also die Heel-Frauen fehlen halt jetzt auch ein bisschen. Also, ich keine Ahnung, ich kann einfach mal Nikki Bella in den Ring schicken gegen Tiffany Stratton, aber es ist halt jetzt auch nicht so spannend.
Ja, den können wir mal mehr. Gibt es hier. Wie heißt das? Private Disney. Wie heißt ist das? Wie ist der Tag-Team-Name von Charlotte und Alexa?
Keine Ahnung, wie die heißen. Aber stimmt, die beiden gingen auch noch. Auch keine Heels.
Auch keine hier ist, ne?
Aber ja, die beiden gingen auch noch. Mein gut, Charlotte hatten wir schon gegen Tippy. Wäre jetzt Alexa. Ging auch. Also wäre jetzt auch keine schlechte Rivalität, aber.
Ja, aber Alexa ist halt auch noch mit Charlotte hier irgendwie.
Ja, eben. Die sind da ja auch
Oder?
noch drin. Also das, ja, keine Ahnung. Ja, oder dann. Also war halt eine Raw-Frau.
Ja, vielleicht macht man ja auch irgendwann nochmal einen Draft.
Ja. Naja. Also schlechte Aussichten für die Women's Title, finde ich. Oder keine Aussichten für die Women's Title, auch immer so.
Ja. Ja, bei den Men's Titeln, Drew McIntyre hatte mal wieder verloren. Ja, ein Titelmatch gegen Cody Rhodes, Main Event von WrestlePalooza. Ja, auch das war. Ja, also halt auch so ein Match und
Ja.
irgendwann war es vorbei und alles war wie vorher.
Genau, also es war ein tolles Match. Also zweifelsohne, die beiden haben es gut gemacht. Es war ein sehr schönes Wrestling-Match. Und ja, das war es dann auch halt schon wieder, ne? Mein gut, Cody Rhodes muss sich ja jetzt auch dann Seth Rollins zuwenden. Also das ist jetzt irgendwie die andere Seite der Geschichte, dass man da auch jetzt irgendwie einen schnellen Übergang wieder hat. Und gegen wen ist Drew McIntyre jetzt? Da gab es auch jetzt eine Auseinandersetzung.
Jacob Fatu ist zurück.
Richtig, ja, ach, ich hab vergessen. Also ich irgendwie gestern geguckt, aber habe ich wieder vergessen. Den Jacob Fatu, ja, das finde ich mega. Also da finde ich, also kommt auch out of nowhere, so warum Jacob Fatu? Aber ich finde es, also Drew McIntyre gegen Jacob Fatu, ja, das kann ich, das sehe ich aber richtig.
Ja, finde
Das
ich
finde ich
auch.
richtig gut.
Ist gut, ja, Jacob Fatu. Also bevor er so ein bisschen jetzt weg war, war das ja auch nicht mehr so ideal. Damit seiner Niederlage auch beim SummerSlam gegen Solo Sikoa, aber Ja, das ist jetzt genau das Wichtige, was wir, glaube ich, beim letzten Mal gesagt haben. Da, wo du bist, da läuft's auch.
Ja, genau. Ja, das finde ich super gut mit Jacob Fatu. Also der musste sich jetzt irgendwie weiterentwickeln und eine eigene neue Einzelfeder auch bekommen. Und für McIntyre ist die beste Entwicklung, die du haben kannst, glaube ich, in diesem Stadium. Also das proved, finde ich sehr schön. Also ja, ich bin ja eh ein McIntyre-Fan. Also habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt. Aber es läuft doch einfach, wenn der dabei ist. Und das ist jetzt genau das Richtige, finde ich. Die beiden.
Ja.
Und kam jetzt auch überraschend. Und dann ist auch okay, wenn es nicht vorbereitet ist, aber dann so überraschend.
Ja. Nee, also das war da, das fand ich ja auch gut. Da Drew hat da ja tatsächlich dann auch darüber geredet, über sein Match. Und ja, seine Theorie ist ja auch, dass hier WWE wollte, dass Cody Champion bleibt und dass Cody die Ringrichter selber bestochen hat. Oder ähnliches. Ja, aber das ist halt gut, ja. Er hat verloren und dann hat er nicht gesagt, hier, ja, ich habe jetzt hier meinen neuen Plan, sondern ist danach bei der nächsten Show rausgekommen und hat gesagt, ja, das hat mich irgendwie gestört, dass ich da verloren habe.
Ja, genau, finde ich nämlich auch. Und das ist halt, er bringt das dann halt auch gut rüber und so, dass man dann auch da mitfiebert, wenn er was sagt. Und ich habe irgendwie gelesen, auf Social Media, dass Cody und Drew eigentlich gepitcht hätten, dass der Titel wechselt. Hätte ich gut gefunden. Also ich hätte es wirklich gut gefunden. Ich würde es Drew McIntyre gönnen, jetzt auch mal eine längere Titelregentschaft zu haben. Und an sich hätte ich es jetzt auch gut gefunden, wenn Cody nicht einfach jetzt wieder zu dem Helden aufsteigt, der irgendwie vor John Cena war, sondern dass es jetzt ein bisschen mehr auch Fluktuation bei diesem Titel gibt und ein bisschen mehr auch irgendwie Rivalität. Aber ich nehme an, dass wir jetzt lieber auf Nummer sicher gehen mit Cody und jetzt lieber wieder den Helden aufbauen, bis sie dann die Figur auch weiterentwickeln können. Und so passt jetzt auch. Also mit Jacob Fatu bin ich jetzt eigentlich auch ganz zufrieden.
Also ich kann es auch nachvollziehen, also ich habe das auch gelesen, aber es kommt jetzt halt als nächstes Crown Jewel und wenn man da Champion gegen Champion macht, ja, also Cody gegen Seth macht halt einfach viel mehr Sinn als Seth gegen Drew, wenn man das jetzt machen würde. Also, aber auch sonst glaube ich, also habe mich erinnert, so eine Diskussion aus How I Met Your Mother. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine Comedy-Serie. Und Ted ist da, also die Hauptfigur kommt irgendwann zusammen mit Victoria und mit der war er schon mal vorher irgendwie so 8 Monate zusammen. Und ja, und dann fragt ihn eine von seinen Freundinnen da, ja, und wie sieht es so aus so mit nächster Stufe und hier zusammenziehen und meint Ted, ah, wir sind ja erst so 3 Monate zusammen. Sagt, ja, aber ihr wart ja da vorher schon 8 Monate zusammen. Und er sagt, ja, es zählt ja nicht. Und er sagt, doch, das zählt. Denn er zählt nicht. Und doch, das zählt. Und so ein bisschen ist es
Ja,
auch bei Cody. Ja, also, ja, erst, ja, er ist erst wieder seit 2 Monaten Champion, aber ja, also gefühlt ist er halt eher so seit 1 Jahr und 2 Monaten Champion, weil, ja, also eigentlich ist da. Ja, war da so ein Zwischenstück, aber man kann es auch einfach ignorieren und die Geschichte geht da eigentlich weiter. Und ja, also da muss man halt auch aufpassen, dass ja, diese, ja, dass Cody da nicht so ein bisschen ja, halt langweilig und gewöhnlich wird. Und ja, auch den PLEs würde es mal gut tun, wenn der WWE-Titel nicht nur bei, also ich habe jetzt Titelwechsel bei 2 WrestleManias hintereinander und beim SummerSlam. Ja, aber wenn man schon 8 PLEs im Jahr macht, dann muss halt irgendwo auch mal woanders den Titel wechseln können. Und ja, also ich hätte das richtig gefunden, wenn man einen Titelwechsel gemacht hätte, auch für Überraschungseffekt und so ein bisschen, um alles mal so ein bisschen ja, aufzureißen. Wenn da jetzt nicht dieses Match anstünde gegen Seth Rollins. Und ja, also das macht auch Sinn. Das können sie auch tatsächlich machen, was sie jetzt auch mit Cody und Seth machen. Da anknüpfen an ihre Geschichte da um WrestleMania 40. Das geht da auch schneller und passt dann halt auch für, ja, für so eine 3 Wochen-Geschichte, wo dann am Ende jemand gewinnt. Ja, und dann kann man auch wieder getrennter Wege gehen. Ja, weil so viel, ja, also sind ja beide an der Spitze, ja, und da kann man, also ist ja auch gut, irgendjemand wird dann gewinnen, aber ja, dann ist man auch erstmal wieder getrennt und es muss nicht weitergehen und man hat auch einen Grund dazu, dass man das dann nicht weiter verfolgt. Also deswegen da finde ich, das passt und ja, also wenn man das auch, wenn man diese Crown Jewel Championship auch zu einer ernsthaften Sache machen will, ja, dann müssen da halt auch die ja, müssen halt auch die Top-Leute gegeneinander da antreten. Und das macht dann halt mehr Sinn, wenn es Cody und Seth Rollins sind, als wenn es dann Drew McIntyre und Gunther sind. Ja, und eigentlich auch nur das drittgrößte Match bei dem Event sind. Also deswegen, da denke ich, das passt mit den Champions. Aber ja, also man muss auch, also Cody muss auch irgendwie mehr machen, als sagen, ja, ich bin hier QB1 und ja, also bin halt Champion und bin gerne Champion und das ist auch alles, was da so ist. Und so eine Niederlage kann da ja auch immer ganz, ganz hilfreich sein.
Genau, also ich finde auch, dass es mit dieser Champion gegen Champion aufeinandertreffen ist jetzt die bestmögliche Verwendung von diesem Format. Also Cody und Seth ist genau richtig für jetzt dieses 3 Wochen des Crown Jewel und dann treffen sie sich einmal und dann gewinnt einer und einer verliert, aber es ist auch egal, weil es hat keine Auswirkungen auf irgendwas. Aber wir haben jetzt 3 Wochen, in denen wir uns damit beschäftigen können, dass die beiden eben die beiden Giganten, die ja auch eine lange gemeinsame Geschichte haben und jetzt die letzte Zeit sozusagen viel auseinandergegangen sind in den Stories, jetzt kurz wieder zusammenfinden, einmal irgendwie sozusagen das reflektieren und einmal darüber sprechen und das thematisieren und dann auch wieder auseinandergehen und ihre eigenen Fäden wieder eingehen. Also das finde ich genau das richtige Format für dieses, oder ich, das ist genau das richtige Format für diese Situation jetzt. Und damit passt es für mich auch ganz gut. Und wie gesagt, also mit Jakob Fatu bin ich auch happy. Und deshalb bin ich jetzt auch mit dem Ausgang insgesamt von dieser Cody Road zu McIntyre-Fehde ganz zufrieden.
Aber Drew McIntyre muss auch irgendwann mal wieder was gewinnen. Also
Ja,
das ist
er muss auch einen Titel wieder gewinnen.
ja, das ja, also man kann halt ein paar Mal verlieren, aber man kann halt auch nicht immer verlieren.
Ja, und Drew McIntyre hat jetzt schon außergewöhnlich oft verloren und das hat ihm nicht geschadet, aber es muss irgendwann mal wieder, absolut. Und er hätte es auch verdient. Ich glaube, der wäre ein richtig guter Titelträger, weil also der ist einfach ein toller Wrestler und ein toller Performer und der ist eigentlich eine, der könnte auch eine langweilige Figur sein, weil es ja schon irgendwie immer wieder das Gleiche ist. Und er ist halt so ein bisschen so ein wehleidiger Heel, würde ich sagen, der halt so, also oder so ein, eben jemand, der motzt und sich beschwert und irgendwie beleidigt ist, wenn er verliert. Aber er macht das einfach überzeugend und er macht das so, dass es eben kurzweilig ist und dann auch nicht, also eben nicht langweilig ist, eben keine langweilige Figur ist. Und das ist vielleicht eine riesige Wrestling-Qualität, die Drew McIntyre da mitbringt. Und deshalb finde ich, könnte, also hätte der das auch total verdient. Richtiger Champion zu sein.
Ja. Ja, ich glaube, was er halt gut hinbekommt, ist auch diese Balance, so zwischen heelmäßig sein und sich zu beklagen und zu sagen, na ja, hier der Referee, der hätte aber dieses oder jenes auch machen können. Aber andererseits halt, ja, also im Kern ist er ja schon so ein ernsthafter Wettkämpfer und sagt auch,
Genau, ja.
mach das auch
Ja,
und
ja.
also geht jetzt auch keiner Konfrontation aus dem
Ja.
Wege. Ja, und ist auch nicht, ja, also wie ich so, also die Art von Heel gibt es ja auch, die, wenn dann
Ja.
Jacob Fatu kommt, die dann erstmal so aus dem Ring gehen würden und sagen, hier, ja, ich würde der gegen dich kämpfen, aber nicht hier, ja, weil
Ja.
diese Stadt ist ja blöd oder so, sondern ja, der stellt sich dann halt auch dem allen und ja, schafft es auch, das aber trotzdem so Heel-mäßig zu machen. Also,
Das stimmt.
und halt nicht so. Ja, so cool zu sein, also was ja vielleicht so ein, ja, wo Seth Rollins immer ja so ein bisschen Probleme hat, ja, halt auch irgendwie, ja, also nicht so cool zu sein, ja, dass man schon wieder die Sympathien dann bekommt.
Ja, stimmt.
Ja, also das funktioniert und jetzt ja, für Jacob Fatu wird es auch funktionieren. Ja, was aber hier Raw noch der Main Event, da Asuka gegen Rhea Ripley. Was sagst du dazu hier zu dem Schlumpf-Styling, das Rhea da am Ende hatte? Das fand ich ja schon ganz witzig.
Das war ganz witzig. War ein bisschen viel, also ein bisschen viel Farbe, so überraschenderweise, aber.
Also, die Sache war, also ich habe es mir auch nochmal angeguckt und also Asuka spuckt ihr das eigentlich ins Gesicht, ja, und also direkt danach hat sie es eigentlich nur hier irgendwie zum Hals und im Gesicht,
Ja.
ja, aber sie wälzt sich so durch die Gegend und oh ja hier
Genau, und dann ist es voll mit uns.
und genau 3 Minuten später ihr ganzer Oberkörper ist wirklich so bläulich, also das war.
Ja, aber also, wie gesagt, ich finde das Match fand ich gut und ich finde die Rivalität gut und dass Asuka da jetzt auch mitspielt, auch auf dieser Ebene, ist, glaube ich, richtig. Und es hat natürlich auch ein bisschen was so, ich würde sagen, komödiantisches. Also Asuka auch mit diesem Kairi und dann rennt Kairi Sane oder so. Aber es ist trotzdem einfach ein gut, weil diese beteiligten Wrestlerinnen das gut sellen können und irgendwie diesen Matches halt gut gestalten können und das halt die Top-Liga ist, auf der die sich da bewegen. Und deshalb ist auch so ein bisschen dieses überzeichnete eben mit diesem wie Asuka-Auftritt oder mit diesen Gimmicks oder eben auch mit sowas wie Farbe im Gesicht und dann überall ist halt, finde ich, dann auch okay, weil es halt trotzdem noch sozusagen die Qualität mitbringt. Und es ist nicht ganz so Chelsea Green hat Torte im Gesicht, sondern es ist schon irgendwie auf einem anderen Level und das können halt diese Wrestlerinnen auch verkaufen, dass es auf einem anderen Level sich bewegt.
Ja, also ein Kari muss sich mal entscheiden. Also,
Ja, Kevin Dane wird sich irgendwann entscheiden
ja, aber
müssen,
die
glaube ich
drei,
schon.
ja, also und wir wissen auch, wie sie sich entscheiden muss,
Ja.
weil das Match wird ja kaum sein, ja, Rhea und Io und Kari gegen Asuka. Ja. Aber also darf ich auch. Ja, also ich meine, die streiten sich jetzt schon seit Wochen.
Ja.
Ja, irgendwann muss man sich da hier auch mal. Also.
Positionieren.
Und es sind halt nicht immer nur 5 Minuten, ja, sondern es ist halt immer eine Woche dazwischen. Und da denke ich mir mal, Kairi, jetzt, ja. Irgendwann muss man sich auch mal, ja, die mögen sich nicht, ja. Ihr seid nicht alle Freundinnen. Ja, das muss man irgendwann mal einsehen.
Naja. Nee, jetzt im Moment passt das noch, finde ich, mit Kairi. Und dass Kairi so unter der Fuchtel von Asuka steht, das finde ich auch okay. Also, aber wie gesagt, ich finde das jetzt, gerade Asuka, finde ich, das ist eine sehr gute Rückkehr von Asuka. Also war es schon in diesem Turnier. Wofür war das Turnier?
King of the Ring.
King of the Ring, genau, Queen of the Ring
King of the Ring,
war das
genau.
Turnier. Genau, in dem Turnier hat sie ja schon sich sehr gut präsentieren können und jetzt aber diese Rivalität ist jetzt und auch eben mit dem Twist und das Zusammenbrechen von Damage Control, also das ist ja, das ist so mustergültiges Wiederkommen, finde ich. Und deshalb finde ich, diese Geschichte finde ich sehr gut. So darf man nicht Rhea davon abhalten, irgendwann den Titel wieder zu bekommen. Ja, das ist das Problem daran.
Ja, aber vielleicht, ja, ist dann die Idee, dass Asuka irgendwann gegen Stephanie McKear gewinnt und dann Titelmatch mit Rhea WrestleMania 2:14.
Ja. Er würde gehen. Dauert mir ein bisschen zu lang noch, aber würde schon gehen.
Ja, aber vor WrestleMania kriegt sie den Titel jetzt nicht mehr.
Ja, das befürchte ich auch.
Also wenn sie den Titel gewonnen hätte, dann jetzt vor Perth und
Ja.
wenn nicht vor Perth, dann nicht vor WrestleMania.
Ja, das befürchte ich auch.
Das meinte.
Ja.
Ja, und dann haben wir noch ein Match bei WrestlePalooza. Die beiden Bronze gegen die beiden Usos. Und Jey Uso hat es geschafft, einen Stuhlschlag gegen Bron Breakker so zu machen, dass er sich dann den Stuhl dabei auch noch selber ins Gesicht gehauen hat und eine üble Platzwunde sich zugefügt hat. Deswegen das Match dann auch kurz danach beendet wurde. Und die Bronze haben es wieder gewonnen. Und ja, also.
Ja, ein Match fand ich jetzt okay.
Ja.
Aber ich finde es gut, dass die Usos wieder zusammen arbeiten, und ich finde jetzt auch die Dynamik bei den Usos eigentlich ganz cool.
Nein.
Bist nicht begeistert?
Nein.
Doch, ich finde das schon gut. Also hatten wir auch schon das letzte Mal drüber gesprochen, dass Jey Uso so ein bisschen am Kippeln ist mit seinem Babyface-Dasein. Also ich denke, also ich hoffe, es geht eher in die Richtung, er wird halt jetzt so ein edgier Babyface und nicht ein Heel, aber er kippelt. Und das Kippeln finde ich jetzt schon gar nicht schlecht, weil das eigentlich eine Entwicklungsstufe ist, die Jey Uso brauchte. Weil es ging jetzt nicht mehr so weiter, finde ich. Also nach diesem Sommer geht es für Jey Uso nicht mehr so weiter, dass er einfach nur noch der Yee-Typ ist, der irgendwie hier die Massen begeistert und alles super ist und Palmen, Sonnenschein, bla. So, das ging nicht mehr weiter. Und deshalb ist es dieses Kippeln, ohne dass es jetzt einfach einmal der harte Twist ist, finde ich jetzt schon eine gute Weiterentwicklung. Und ist das aber zusammen mit Jimmy passiert, der den Face-Turn irgendwie jetzt noch nicht so wahnsinnig lang her gemacht hat.
Schon eine
Ja, schon
Weile
eine
her.
Weile, aber also die Dynamik war noch vor 1,5 Jahren eine andere bei den beiden.
Ja, vor 1,5 Jahren.
Oder vor einem Jahr, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, also so finde ich jetzt an sich gut. Und dass Jimmy jetzt so ein bisschen irgendwie auch das gute Gewissen von Jay ist, finde ich irgendwie auch eine interessante Geschichte. Und was mir daran auch gefällt, ist, dass es ja so die Roman Reignisierung von Jay ist. Und dadurch sogar so begründet ist, woher jetzt diese Gedanken von Jay irgendwie kommen. Obwohl Roman Reigns selbst ja jetzt Babyface ist, aber er ist halt immer noch Roman Reigns. Und er ist halt immer noch der Typ, der halt sich für den Tribal Chief hält. Und der halt immer noch, also eher so sagt, ich bin hier mein Einzelkämpfer und das Team ist jetzt schon ganz nett, aber brauche ich jetzt auch nicht zwingend. Und das ist jetzt so, eben, das sind die Gedanken, die jetzt bei Jey Uso wirken, und die haben sogar sozusagen, die haben einen Kanal, wie sie da hingekommen sind, und bringen das aber genau im richtigen Moment, nämlich in dem Jey halt zweifelt, und deshalb ist er jetzt am Kippeln. Und ich finde das jetzt sozusagen wirklich mal so nachvollziehbar und irgendwie stringent in was jetzt die letzten Monate auch mit Jey war und passiert ist. Und das gefällt mir sehr gut. Gerhard ist nicht überzeugt.
Ja, ich weiß nicht. Ja. Genau, ist es jetzt hier wieder auf Team zu machen und dann, also wenn ich Jimmy Uso wäre, ich wäre entnervt. Ja, ich würde sagen, hier, der jetzt raff dich hier mal. Ja, und.
Aber Jay hat eine richtig schlechte Zeit hinter sich.
Ja, eben.
Ja, da kann man schon mal zweifeln und auch an seiner Identität zweifeln und so.
Ja, würde ich aber sagen, ja, Jay, jetzt muss ich aber entscheiden, ja, entweder machen wir jetzt wieder Tag Team, dann haben wir auch vernünftig. Ja, aber wenn du jetzt auf so einem Trip bist, oh, ich muss mehr werden wie der Roman, ja, dann werde ich mehr wie der Roman, dann mache ich ja mein eigenes Ding, ja, wie wir es auch im letzten Jahr gemacht haben. Also, zusammenkommen und dann doch. Ja, also ich will, also, keine Ahnung, das ist schon mir Jimmy, ja. Also
Ja,
Jay meint, also ich bin ja nicht, dass das Jay das macht, aber also, ja. Also, dass Jimmy diesen ganzen. Also, und Jimmy war auch vor WrestleMania an Jays Seite. Ja? Weißt du, wer sich nicht darum gekümmert hat, als Jay Champion wurde? Roman Reigns.
ja.
Er hat das voll ignoriert. Ja, und jetzt hier, Jimmy hat ihm geholfen und jetzt denke ich, oh ja, jetzt muss ich machen, was Roman so gesagt hat und ja. Und jetzt nehme ich auf Jimmy keine Rücksicht mehr. Und Jimmy sagt, ja, dann ist es halt so.
Ja, Jay sagt ja gar nicht, ich nehme auf Jimmy keine Rücksicht mehr, aber
Nein, doch,
Jay
er hat
lässt
sich
sich.
da ja selber sein Match gemacht, hat ihr Rematch gegen die
Ja,
Bronze zu besorgen.
das stimmt. Aber ja, das stimmt. Aber das ist ja nicht so ein richtiger Twist zwischen den Brüdern, sondern es ist halt Jays Identitätskrise, in der er da steckt. Und so eine Identitätskrise, das ist auch eine bessere, eine vernünftige Reaktion auf das, was Jay jetzt so erlebt hat. Weißt du, mit seinem, er war Titelträger, er hat's verloren. Dann war Drama, dann hat er die Niederlagenserie und jetzt ist, liegt er irgendwie am Boden. Weißt du, so ein bisschen übrigens wie Bailey, die ja auch jetzt hier die Niederlagen kassiert hat und jetzt ein bisschen stärkere Identitätskrise noch drin steckt. Aber so in normaler ist jetzt halt auch Jay. Und das finde ich auch eine, das finde ich eine vernünftige Reaktion. Weißt du, wir beschweren uns, wenn die dann, also du beschwerst dich noch vor 40 Minuten, dass die Leute nicht rauskommen und sagen, ah, ist aber jetzt blöd, dass ich verloren habe. Und Jay hat aber jetzt so Shit-Monate hinter sich. Und dass der ist jetzt, der hadert jetzt mit sich selbst und mit seinen Lebensentscheidungen und mit seiner Identität und mit seiner Art und dann ist so ein Roman Reigns, der sagt, hier, mach mal dein eigenes Ding und so. Das ist schon nachvollziehbar, dass das dann halt irgendwie so die Saat ist, die diesen Zweifel oder die diese Umjustierung irgendwie weiter noch voranbringt. Und dass aber Jimmy seinen Bruder nicht aufgibt, sondern dem weiter ins Gewissen redet, finde ich gut, finde ich menschlich, finde ich richtig.
Ja, Jimmy muss ihm mal links und rechts eine geben und sagen, jetzt ja, reiß ich mal zusammen. Also die Entwicklung von Jay finde ich ja okay, aber ich finde so Jimmy,
Ah,
der
Jimmy
sagt so,
ist
ja.
sympathisch. Jimmy macht das sympathisch und er unterstützt seinen Bruder und sagt, Kia, ich verstehe dein Problem, aber wir müssen jetzt den armen LA jetzt nicht auch noch ummieten und so. Also das ist halt, da redet endlich mal jemand mit jemand anderen, ja. Das ist immer vernünftige hier Relationship Building. Man muss nicht immer draufschlagen, Gerhard.
Ich bin also.
Also ich bin damit sehr zufrieden.
Ich weiß nicht. Als sie sich gut verstanden haben, haben sie nicht zusammengeteamt und jetzt, wo sie sich streiten, teamen sie wieder zusammen. Das ist mir jetzt ein bisschen.
Ja, weil der eine hat Probleme und dann steht der andere ihm bei. Schön ist das. Schön. Brüder, Zwillinge.
Ja. Ich weiß nicht. Vom Baby auch nicht überzeugt. Also,
Baby?
ja.
Ja. Ja.
Also das ja noch, also ja, dieses zweigeteilte.
Jekyll und Hyde mäßig.
Ja, aber also das ist ja nun, ja, weiß nicht. Also das da, das überschreitet hier bei mir auch die Grenze. Also ich finde ja beides gut, ja. Das eine, wie auch das andere, ja. Bailey mit ihren Persönlichkeiten, aber
Also ich finde, also ich fand die Grundidee eigentlich ganz nett. Zu sagen, irgendwie diese Wrestler haben ja so alter Egos, die sie über die Jahre haben und wechseln und dann wieder ablegen und wieder aufnehmen und so weiter. Und irgendwie, das ist ja auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten in sozusagen der gleichen Person über die Jahre hinweg auftauchen können. Und das ist ja bei Bailey schon sehr krass gewesen mit Hagar Bailey und dann aber dieser bösen was Damage Control Bailey. Und dass damit jetzt ein bisschen gespielt wird, dass dann eben, wenn man dann eben auch eine Identitätskrise hat, wie Bailey sie ja tatsächlich irgendwie auch kommuniziert, dass dann sozusagen diese verschiedenen Alter Egos, die so unterschiedlich im Wrestling sein können, dann jetzt mal so aufeinandertreffen und irgendwie, also das halt ein Konflikt ist in der Persönlichkeit, finde ich an sich mal eine nette Idee. Aber es ist halt in der Umsetzung jetzt schon wieder so ein bisschen clownmäßig.
ja, also dann vielleicht, ja. Also ich das, also würde vielleicht funktionieren für mich auch, wenn man da, ja, also wenn das mit unterschiedlichen Leuten wäre, ja. Also dass sie halt die eine, ja, dass sie halt die eine Hälfte der Leute immer umarmen will und die andere Hälfte aber
Leider.
verprügeln will. Ja, aber ja, dass sie Leifer sagte, komm erst mit zum Ring und ja, dann ihr habt dich ja so lieb und dann 5 Sekunden später, also das ist ja.
Ja.
Also das ist ja wirklich dann irgendwie so hochklinisch relevant und so. Also solche Leute würde man ja auch.
Also eine
Ja.
dissoziative Persönlichkeitsstörung soll da simuliert werden, in einer leicht stereotypen, überzeichneten, unrealistischen Art.
Ja, aber also das ist halt auch, also damit würde man halt auch niemand mehr reden lassen. Ja, also deswegen, das ist mir halt ein bisschen, ja, also, ja, weil es ist halt, ja, also erst dieses Oh und dann eine Sekunde später, ja, das finde ich, ja, also ist halt übertrieben.
Ja, das ist auch übertrieben. Also finde ich nämlich auch. Es wird ein bisschen in der Umsetzung ist das übertrieben. Die Idee finde ich nett und in der Umsetzung finde ich es drüber.
Ja, also Lollapalooza liegt jetzt hinter uns. Crown Jewel ist schon sehr nahe, auch nur noch knapp 2 Wochen. Ja, werden wir sehen, wie sich die Karten noch weiterentwickelt. Und darüber werden wir dann sicherlich in der nächsten Woche sprechen wieder.
Ja, genau. Ich bin schon gespannt. Also ihr könnt ja mal auf unser Insta gehen. Da seht ihr vielleicht dann auch schon diese Clips von uns. Und dann könnt ihr ja mal drunter kommentieren, wie ihr eigentlich jetzt Crown Jewel seht und was ihr euch davon erhofft und wie ihr die Card findet, welche Matches euch besonders gefallen. Und dann können wir das ja vielleicht mal aufgreifen in unserer nächsten Folge und darüber mit euch diskutieren.
So werden wir das machen und bis dann bleibt dem Wrestling treu.
Genau, ciao.